Deutschlands Topsportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
Wir sind aus dem Winterschlaf erwacht. Wir sind angekommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu Sag mal. Schön, dass du und dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Hör. Ich talke hier in regelmäßigen Abständen alle zwei Wochen, immer donnerstags, mit den Top-Sportlerinnen und Top-Sportlern Deutschlands über Wendepunkte ihrer Biografien, über die sportliche Karriere natürlich, aber auch über bunte Themen und über Herzensangelegenheiten und darf das auch in diesem Jahr 2021 weiter fortsetzen und freue mich, dass auch ihr dabei seid. Der heutige Gast wird euch natürlich gleich auch vorgestellt von Jana Wosnitzer, so wie ihr das aus den ersten Episoden ja kennt. Vorher wieder ein, zwei kleine Anmerkungen von meiner Seite. Zum einen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf sämtlichen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Deezer oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und entsprechend auch eine Bewertung abgebt, hoffentlich eine gute, oder mir auch Feedback gebt, gerne bei Instagram unter Daniel_Hör, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, wen ihr euch vielleicht einmal im Interview wünschen würdet, mit wem ich gerne einmal sprechen soll. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verschwenden, denn mein heutiger Gast ist wirklich eine lebende Legende in seiner Sportart, 7-facher Champions League-Sieger, 5-facher, bald hoffentlich 6-facher Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner, Fahnenträger, also es gibt fast nichts, was dieser Mann nicht erreicht hat. Er ist eine Koryphäe und er gilt als einer der fairsten Sportler überhaupt in Deutschland. Und was man noch über ihn wissen muss, das erzählt euch jetzt Jana Wosnitzer. Viel Spaß!
Unser heutiger Gast hat seine Sportart in Deutschland auf ein ganz neues Level gebracht. Sogar ein ganzer Verein wechselte für den angehenden Superstar den Ort. Nur, damit er zu Hause bei den Eltern wohnen bleiben konnte. Doch all die Mühen lohnten sich. Als erster Deutscher erreichte er Platz 1 in der Weltrangliste und mauserte sich bis zum Fahnenträger der Olympiamannschaft in Rio de Janeiro 2016. Warum er als der fairste Sportler seiner Generation gilt und was sein größtes Idol mit seiner Bodenständigkeit zu tun hat, verrät er uns heute. Sag mal, Timo Boll.
Hallo Timo.
Hey, servus.
So, servus sagst du als Hesse, wo kommt das denn her?
Ja, ich bin über die Jahre viel rumgekommen. Von daher hat sich so manches Fremdwort mit in mein Vokabular eingeschlichen.
Sehr schön. Vielleicht auch das ein oder andere Chinesische, darüber werden wir mit Sicherheit auch noch sprechen. Eine Sache, über die ich unbedingt mit dir auch direkt hart zu Anfang einsteigen möchte. Du bist mit 14 zu einem Zweitligisten nach Gönnern gewechselt und wolltest nicht ins Internat und hast dann gesagt, oder der Verein hat dann gesagt, dann ziehen wir für den Timo ins 170 Kilometer entfernte Höchst. So, wie fühlt man sich da mit 14, wenn ein ganzer Verein für einen umzieht?
Ja, ich habe das damals, glaube ich, gar nicht so richtig realisiert. Ich meine, die Idee kam von meinem damaligen Trainer, der Helmut Hampel, bei dem ich, seitdem ich 8 Jahre alt bin, trainiere und er war auch gleichzeitig Trainer in Gönnern und er wusste, wie ich ticke und er wusste auch, dass ich ja nicht der Typ bin, um von zu Hause wegzugehen und von daher, ja, war das einzigste System, was für mich funktioniert hätte und das hat er einfach um mich herum gebaut und ich bin froh, dass ich ja irgendwie das zurückzahlen konnte. Weil klar, das war natürlich schon ein einmaliges Projekt. Ich glaube auch nie mehr kopiert und von daher bin ich schon sehr, sehr dankbar dem Verein Helmut gegenüber und wie alles insgesamt gelaufen ist.
Wie waren denn die Reaktionen damals, also von Spielern, aber auch von Leuten generell in deinem Umkreis, dass das Einmalige möglich geworden ist?
Ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht so als unnormal verspürt damals, sondern ja, meine Mannschaftskollegen haben mir auch nie das Gefühl gegeben, dass da immer eine Extrawurst wegen mir aufgemacht wurde und ja, alle haben sich irgendwie gut um mich gekümmert und es waren ja alles nur ältere Spieler und von daher, ich war einfach nur dankbar, ja, da mal reinschnuppern zu können, mit so guten Spielern trainieren zu können, gegen die spielen zu dürfen und das war für mich eigentlich so das Besondere immer, gegen dieses hohe Level spielen zu dürfen und das war für mich immer so eine große Ehre.
Das war dann mit 14, war es deine erste Bundesliga-Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann ging es mit Gönnern auch in diesem System relativ lange, bis du dann irgendwann gewechselt bist zu Düsseldorf und da das erste Mal auch so deine Komfortzone sozusagen verlassen musstest. Wie war das da für dich?
Ja, da war ich dann auch 26 und ja, leider hat es finanziell beim Verein dann doch viele Probleme gegeben. Es war halt ein kleiner Verein, eine kleine Region dort und ja, von daher hat mir das schon unheimlich wehgetan. Ist mir super schwer auch gefallen, weil ich halt wusste, was da alles für mich getan wurde und auch gegenüber Helmut zu verlassen in dem Moment auch, das war schon ein sehr, sehr schwerer Schritt und der hat mir auch sehr, sehr wehgetan. Aber bei Borussia bin ich gut aufgenommen worden. Ich habe dort auch meine Freiheiten gehabt, keine Frage. Ich durfte trotzdem noch hier im Odenwald weiterleben. Bin dann immer vor den Spielen nach Düsseldorf gefahren, sozusagen hin und her gependelt. Und wir als Tischtennisspieler sind ja eh unheimlich viel unterwegs, weil wir auch so eine Art, ja, Tour haben wie im Golf, wie im Tennis, zusätzlich noch zu der Bundesliga, zur Champions League. Und deshalb ist es bei uns ähnlich so wie bei einem Fußballspieler, der jetzt tagtäglich nur mit der Mannschaft trainiert, sondern man ist auch insgesamt sehr, sehr viel unterwegs und deshalb ließ sich das auch irgendwie vereinbaren.
Du hast schon mehrfach jetzt von Helmut gesprochen. Das müssen wir vielleicht nochmal präzisieren, wer das ist. Das ist dein Entdecker und dein erster Förderer, ne?
Genau, Helmut Hampel war damals hessischer Verbandstrainer, als ich mit 8 Jahren zu ihm kam in den Hessen-Kader und ja, er war dann später halt auch der Bundesliga-Trainer von Gönnern und ja, sozusagen mein Ersatzvater in dem Sinne, gerade in der Zeit, jeden Tag bei ihm trainiert, mehrere Stunden und viel Zeit miteinander verbracht und er war schon der Schleifer, so wurde er auch genannt, also schon auch ein harter Hund, ein harter Trainer, der einen auch wirklich gefordert hat. Aber auf der anderen Seite hat er auch immer das Gespür gehabt, um ja auch mal klein beizugeben, einem ja Mut zuzusprechen. Und ich war eh immer so ein bisschen bequem in dem Alter und von daher war das eine gute Kombination für mich.
Wir sind ja jetzt mit der Anekdote quasi dem Vereinsumzug Gönnerns eingestiegen. Vielleicht müssen wir das Pferd noch mal ein bisschen von hinten aufzäumen, beziehungsweise von vorne aufzäumen, wie das überhaupt angefangen hat mit dem Tischtennis. Das fing ja an, dass dein Vater irgendwie aus dem Nichts heraus für dich auch so ein bisschen, so hast du es mal beschrieben, eine Tischtennisplatte aufgebaut hat. Und dann hat sich das so entwickelt, oder wie kann man das verstehen?
Ja, mein Vater war eigentlich auch Fußballer, also Hobbyspieler, Vereinsspieler, hat dann aber ein bisschen körperliche Probleme bekommen und ist dann umgestiegen auf Tischtennis, weil das körperlich nicht ganz so hart war, zumindest auf dem Level. Und hat sich dann gleichzeitig auch eine Tischtennisplatte gekauft, die dann bei uns im Keller stand, als ich 4 Jahre alt war. Und ja, ich als sportlicher Junge, der eh schon immer den Ball hinterhergerannt ist, wollte dann natürlich auch immer spielen. Und ja, mein Vater hat sofort gespürt, insgesamt, dass ich sportlich talentiert bin. Und ja, da sind wir dann eigentlich jeden Tag runter in den Keller, haben zumindest mal eine Viertelstunde gespielt. Und das haben wir eigentlich konsequent durchgezogen. Ja, er hat auch gutes Gefühl dafür gehabt, wie weit er da gehen kann und das alles auch relativ spielerisch gemacht und mich auch nie gezwungen. Und so, ja, hat mir das einfach immer Spaß gemacht und so konnte ich mich, denke ich, auch gut entwickeln.
Doppelfrage, wann hast du das erste Mal dann deinen Vater aus eigener Kraft, ohne dass er dich hat gewinnen lassen, in irgendeiner Form geschlagen? Und zweite Frage hinterher, wann hat er das letzte Mal aus eigener Kraft gegen dich gewonnen?
Also ich weiß es noch, dass wir mal bei einer Vereinsmeisterschaft gegeneinander gespielt haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er mich hat gewinnen lassen, weil ich war in der Phase ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Und da hätte es sicher Tränen gegeben und auch Krach zu Hause. Und ich meine, dass er mich da hat gewinnen lassen, als ich 8, 9 Jahre alt war. Aber ich glaube, so mit 9, 10 war ich dann wirklich auch besser als er.
Und den letzten Sieg, den er dann eingefahren hat, kannst du dich daran noch erinnern? Oder passiert das immer noch, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Oder passierte das dann irgendwann immer noch?
Ja, wir haben eigentlich selten so richtige Matches gegeneinander gemacht. Gerade auch, wenn wir im Keller gegeneinander gespielt haben. Das waren eher so spielerische Geschichten, dass er dann mit Holzbalken hinten noch ein Tor an die Wand gezimmert hat. Und das Ziel war dann für mich immer da noch, nicht nur den Punkt zu machen, sondern auch noch das Tor zu treffen. Und so Geschichten haben wir viele gemacht und gar nicht so sehr dieser 1-gegen-1-Wettkampf.
Also sehr spielerisch das ganze Tischtennis-Lernen sozusagen. Ab wann ist dann aus diesem Spaß der Ernst geworden im Sinne von, das ist jetzt für mich auch Leistungssport, das ist mein täglich Brot?
So richtig eigentlich nie, weil ich habe immer noch...
Das ist gut.
Ich habe einfach immer noch so viel Spaß dran und ich glaube, ich habe immer eine ganz gute Einstellung zum Sport gehabt, dass ich nie zu verbissen war, dass dann mein kompletter Tag gelaufen war, wenn ich mal vielleicht verloren habe, sondern ich konnte dann auch schnell wieder umschalten und gerade auch früher, als ich so ein paar diese Jugendturniere gespielt habe, wo mich mein Papa immer hingefahren hat und meine Teamkollegen aus Höchst damals oder meine Kumpels, die auch mitgespielt haben, die konnten dann oft vorher schon tagelang nicht mehr schlafen und waren total hektisch. Und ich habe meistens erst im Auto gefragt, wo wir überhaupt hinfahren. Also mich hat das irgendwie gar nicht groß gejuckt, sondern ja, hab's einfach so genommen, wie es passt. Und ja, so war das dann später eigentlich auch, als ich Profi geworden bin. Ich habe nie riesen Ambitionen gehabt. Ich war immer eher überrascht, wie gut es gelaufen ist. Und so ein kleiner Pessimist bin ich eigentlich immer noch und durchweg durch die Karriere auch gewesen. Und so bin ich aber mental immer ganz gut gefahren. So habe ich mir nie zu großen Druck aufgebaut.
Also man kann dann auch sagen, die einen sagen Pessimist, die anderen sagen bodenständig. Auf das Thema werden wir auch noch zu sprechen kommen im Laufe des dieses Podcast-Gesprächs. Dieser Spaß, der hat sich ja dann auch so durchgezogen. Also irgendwann ging es dann auf die ersten Turniere, auf einen World Cup 2002, auf den ich jetzt gerne zu sprechen kommen würde, der wahnsinnig erfolgreich war. Dann muss ich jetzt auch fragen, hast du vorher gewusst, wo der World Cup stattfindet oder hast du dich auf gut Glück einfach in den Flieger gesetzt?
Ja, zumindest war das mein erster World Cup 2002 und da war ich natürlich schon super happy, überhaupt teilnehmen zu dürfen, mal in diese Weltspitze reinzuschnuppern und habe ja damals auch noch nicht gegen so viele oder zumindest gegen alle Topspieler gespielt gehabt und das war für mich eigentlich immer so das Besondere, so gegen die Besten mal spielen zu dürfen, einfach mal zu fühlen, ja, wie gut sind die wirklich und da habe ich mich immer unheimlich drauf gefreut.
In dem Turnier nicht gut genug, denn du hast das tatsächlich gewonnen und der World Cup, das ist ja für diejenigen, die im Tischtennis nicht so zu Hause sind, kann man nochmal erklären, neben der WM und Olympia das wichtigste Turnier, kann man glaube ich sagen. Das war dann so auch der internationale Durchbruch, Siege gegen die Top-Chinesen, gegen den Weltmeister, gegen Olympiasieger. Wie surreal war das dann auch für dich, wenn du sagst, das war das erste Mal gegen die wirklich Top-Spieler, die Weltranglisten, ersten, zweiten, dritten aus China, das dann direkt gewinnen zu können?
Ja, total surreal. Ich meine, ich bin da wirklich ohne große Ambitionen hingefahren. Zumindest gefühlt war es so. Ich weiß nicht, was die anderen von mir erwartet haben, aber ich hatte zwar zuvor auch schon mal gegen den Wang Lichin, der, ich glaube, damals ja fast 1,5 Jahre ungeschlagen war, hatte ich dann auch mal bei der Mannschafts-WM gewonnen. Aber das hat sich dann eher irgendwie so angefühlt, ja, er hat mal einen schlechten Tag gehabt und ist nervös geworden und ich bin über mich hinausgewachsen. Und ja, dann stand er halt wieder vor mir im Viertelfinale und ich habe es irgendwie wieder geschafft, ihn zu schlagen. Und dann, klar, wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und im Finale dann auch gegen Kong Linghui, der damals der absolute Hero in China war, Olympiasieger, und ja, den dann auch im Finale dort zu schlagen, das war wirklich unglaublich. Und ja, wenn ich dran denke, kriege ich immer noch eine kleine Gänsehaut, weil das war so ein unbeschreibliches Gefühl und es war ein nervenaufreibendes Spiel. Ich hatte viele Matchbälle gehabt, ich glaube 10-4 oder so im letzten Satz geführt auf einmal stand es wieder 10 Beide und da habe ich gedacht, ich krieg's nicht nach Hause und bin schon fast im Boden versunken und irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft und da war die Erleichterung natürlich unglaublich groß.
Die Überschrift in den deutschen Gazetten war dann so in die Richtung, jetzt ist er Staatsfeind in China, weil ja Tischtennis in China die unangefochtene Nummer 1 ist, was den Sport angeht. Es hat im Endeffekt dazu geführt, dass das so ein bisschen, wenn man es martialisch sagen will, der Anfang vom Ende war, was deine Anonymität in China angeht. Du bist dann ein riesen Superstar dort geworden. Wie hat sich das angefühlt, auch während des Turniers? War dann eher so eine negative Stimmung erstmal gegen dich, weil du deren Heroes geschlagen hast? Oder war das von Anfang an dann eine Bewunderung und ein Fantum auch in China?
Ja, ich habe eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Klar war es natürlich für so einen Jungen aus dem behüteten Odenwald schon ja eine andere Welt. Ich meine, dort war China natürlich super populär, ja, Volkssport und Mediensport und dort irgendwie in die Phalanx einzubrechen. Zum einen waren die Leute natürlich erschüttert, auf der anderen Seite glaube ich auch froh, weil ja, es war nicht so viel Konkurrenz da insgesamt und ich war einer der wenigen, die halt gegengehalten haben und deshalb waren die Leute, glaube ich, schon auch froh, dass es mich überhaupt gab und über die Jahre ist das auch wirklich eine sehr schöne Beziehung geworden zu den chinesischen Fans. Kann mich an 2015 erinnern, da habe ich im Viertelfinale gegen Fan Zhendong gespielt. Damals ja der aufstrebende Spieler, ich glaube 17 Jahre, ich meine, wenn in Deutschland eine WM wäre und es wäre ein deutscher 17-Jähriger dabei, den hätten sie natürlich angepeitscht ohne Ende, aber ich hatte das Gefühl, irgendwie 90% der Halle waren fast für mich gewesen, in China bei Wahnsinn. Der WM, in einem kommunistischen Land, also ja, da hat es mich auch wirklich geschüttelt im Spiel selbst und mir hat der Fan Zhendong ein bisschen leid getan auch. Aber am Ende hat er auch gewonnen, von daher ist schon gut ausgegangen für ihn.
Ja, das stimmt. Dann kann er wenigstens damit umgehen. Und ich glaube, die Chinesen selber wissen auch ehemalige Gegner von dir, die sagen, die jetzt auch als Trainer arbeiten in China, die sagen, ey, der Timo Boll, der ist einfach sportlich und menschlich ein absolutes Vorbild für jeden Tischtennisspieler auch in China. Die nehmen dir das auch nicht übel in irgendeiner Form, oder?
Nö, ich denke, ich war auch für die Spieler ein gutes Vorbild. Ich meine, gerade zu Beginn meiner Karriere irgendwie war das Verhältnis ja irgendwie gar nicht so gut zwischen den chinesischen Spielern und dem Rest der Welt. Ja, die haben so ein bisschen für sich gelebt. Da hat keiner irgendwie auch mal Hallo gesagt. Und über die Jahre sind die insgesamt lockerer geworden und offener geworden, einfach auch von der Kultur her. Aber ich sag mal, früher bei einem Netzball, da hat sich nie jemand entschuldigt oder einen Kantenball, den der Schiedsrichter nicht gesehen hat, ja, den haben sie immer mitgenommen, den Punkt. Aber ich glaube, weil ich immer mal auch so Punkte zugegeben habe, auch gegen sie und einfach dieses Fair Play auch vorgelebt habe, sind sie auch sehr, sehr fair geworden und das hat sich eigentlich ja so durch die ganze Sportart durchgezogen und da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass ich da, glaube ich, auch so einen kleinen Impact hatte.
Fair Play, da kommen wir auch gleich noch zu und auch genau diese Kantenbälle, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Du weißt mit Sicherheit, worauf ich anspiele. Bleiben wir aber noch mal einen Moment beim Thema China. Du hast eine ganz besondere Beziehung auch zu Ma Long mit dem Weltranglisten-Ersten zu einer Zeit und fast unschlagbaren, mit dem du dann Doppel gespielt hast und gesagt hast, so mit dem zusammen möchte ich jetzt noch mal ganz oben da angreifen. Das hat nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, kannst auch selber mal erzählen, aber das war trotzdem was ganz Besonderes. Lass uns da mal so ein bisschen teilhaben, wie das entstanden ist, die Idee, und wie das dann gelaufen ist.
Ja, es war gerade so zu einer Zeit, wo die Chinesen wieder extrem dominiert haben und da kamen natürlich ein paar schlaue chinesische Funktionäre auf die Idee, ja, wir öffnen uns jetzt und wir helfen dem Rest der Welt jetzt, indem wir ausländische Spieler mit unseren Leuten doppelt spielen lassen. Und naja, am Anfang hat man es natürlich so ein bisschen mehr so als Marketing-Gag gesehen, auch wir Spieler. Aber wir haben, ja, ich hatte, also mir war es vor allem wichtig, als ich da zugesagt hatte, mit Malone zu spielen, dass ich so das Gefühl habe zumindest, ja, er hat da auch Lust drauf und er wird dann auch alles geben, ja. Und wir haben es dann mal bei den China Open getestet und haben auf Anhieb auch die China Open gewonnen und haben da auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, ja, ihm macht Spaß irgendwie und wir harmonieren gut. Und klar hat mich das jetzt spielerisch vielleicht nicht weitergebracht, aber zumindest habe ich die Chance gesehen, ja, wir können Doppelweltmeister werden. Und daraufhin, ja, habe ich gesagt, ja, probieren wir es auch bei der WM. Und ja, hat leider nicht hingehauen. Wir haben dann jedes Mal gegen die späteren Weltmeister verloren. Ein rein chinesisches Doppel. Die natürlich super heiß gegen uns waren. Also denen hat es überhaupt nicht so richtig gefallen, dass es diese Kombination gab. Und die waren extrem motiviert gegen uns. Und ja, waren gute Spiele. Ich meine, denke ich trotzdem gerne zurück, allein an das Niveau, was da gespielt wurde in den Doppeln. Aber natürlich schon schade, dass es am Ende nicht geklappt hat, ja.
Diese besondere Beziehung zu China, die gipfelte ja dann auch in Olympischen Spielen 2008, die in Peking stattgefunden haben. Waren das für dich auch die größten und besondersten Olympischen Spiele vielleicht, eben aufgrund dieser speziellen Beziehung zu diesem Land und den Sportlern aus diesem Land?
Ja, also ich meine, die Spiele waren schon sehr, sehr gut organisiert, auch gerade für uns Tischtennisspieler. Wir hatten eine ganz tolle Halle gehabt. Das war schon ein Wahnsinns-Hexenkessel und alleine, wie man natürlich dort respektiert wurde und wahrgenommen wurde, war natürlich nochmal was anderes als die Olympischen Spiele in Athen oder in Sydney oder in Rio oder in London. Das ist klar. In Tokio wird es mit Sicherheit auch nochmal sehr speziell. Japan ist auch ein Tischtennisland und dort boomt Tischtennis auch sehr. Und von daher freue ich mich auch auf die Olympischen Spiele, die hoffentlich dieses Jahr stattfinden werden. Aber Peking wird immer ja sehr, sehr besonders sein. Und ja, gerade auch das Finale gegen China, das war schon Wahnsinn, ja, was da für eine Stimmung geherrscht hat, auch wenn sie uns richtig den Hintern versohlt haben, ja.
Ich wollte gerade sagen, ist das trotzdem noch so ein Highlight, dieses Finale gegen China, obwohl sie euch echt verhauen haben damals?
Ja, ich meine, manchmal ist es einfach auch schön, Teil des Ganzen gewesen zu sein und wenn man nicht ganz oben steht. Und ja, ich meine, wir hatten in dem Spiel einfach keine Chance. Die waren einfach zu gut. Das muss man dann einfach akzeptieren als Sportler. Und das war immer so meine Devise. Ja, wenn der andere besser ist, dann sollte es auch so gewesen sein. Und wenn man sich nichts vorher zuschreiben kann, wenn man alles probiert hat, dann ist es auch in Ordnung so. Dann war das auch verdient.
Ja, und man muss ja, wie du schon gesagt hast, diese Dominanz der Chinesen, die kann man vielleicht in einem Einzelspiel durchbrechen. Das wird in der Mannschaft dann nochmal schwieriger. Insofern, da ist Silber aller Ehren wert. Und diese Teammedaille habt ihr ja dann nochmal 2016 bei den Olympischen Spielen wiederholt. Da war es dann Bronze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch da über die Jahre eine gewisse Beständigkeit, nicht nur im Einzel, sondern auch im Team.
Genau, wir haben bei Olympia immer nur gegen China verloren. Sonst haben wir nie gegen eine andere Mannschaft verloren. Und da sind wir auch sehr stolz. Wir haben eine gute Generation in Deutschland mit Dima Ovtcharov noch, Patrick Franziska jetzt, damals Bastian Steger, Christian Süß. Also wir hatten schon immer super Mannschaften und schade, dass natürlich ja so eine Macht da immer ja gegen uns war. Und aber das müssen wir einfach akzeptieren und auf der anderen Seite auch froh sein, dass es diesen chinesischen Markt für uns gibt.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn größer, der Dank für diesen chinesischen Markt, für diesen Riesenmarkt für deinen Sport oder der Groll darüber, dass es eigentlich immer an denen scheitert, wenn es um die ganz großen Titel geht?
Nö, eher der Dank. Ich meine, dadurch kann ich eigentlich das perfekte Sporterleben führen. Ich kann auf der einen Seite Star sein, was sich irgendwie jeder als Kind mal wünscht vielleicht und von meinem Sport sehr, sehr gut leben. Auf der anderen Seite auch ein ganz normales Leben führen, ohne ständig mit Mütze und Sonnenbrille rumzulaufen oder sich gar nicht mehr rauszugetrauen. Und das ist viel, viel wert. Das ist mir viel wert. Und ich glaube, viele andere ja, Superstars in ihren Sportarten ja, wünschen sich das auch manchmal, auch wenn sie vielleicht noch mehr Geld verdienen, noch mehr Ruhm genießen. Aber dieses normale Leben ist auch sehr, sehr viel wert, zumindest für mich.
Ja, du schützt ja auch dein Privatleben und das funktioniert ja dann auch zum Glück in Deutschland gut. Wie ist das denn, wenn du in China aus dem Flieger steigst? Muss man sich das so vorstellen, dass direkt dann am Flughafen schon eine Menschentraube da ist? Oder wie lang kannst du dann noch in einer gewissen Anonymität leben, bevor es einmal wie ein Lauffeuer durchs Land geht? Der Boll ist jetzt da und alle ab nach wo auch immer du gerade bist.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Natürlich ist nicht immer bekannt, wann ich anreise und mache ich natürlich auch jetzt nicht gerade öffentlich. Aber ab und zu kommt es doch irgendwie raus und da habe ich schon so ein paar spezielle Fans, paar Mädels, die dann immer schon mit dem Kaffee dastehen, mit dem Cappuccino, weil die wissen, ja, ich bin so ein Coffee-Nerd und Kamerateams ab und zu mal auch, aber ich meine, ja, ich bin jetzt auch nicht wie Dirk Nowitzki 2,10 Meter groß und fällt überall auf, sondern ich kann auch mal relativ unerkannt mich irgendwie aufhalten und dann geht's schon. Aber klar, ab und zu gibt's natürlich auch Events, wo man mal ja ein paar Soldaten braucht oder ein paar Personenschützer, damit sie jetzt nicht komplett ausartet. Aber wie gesagt, das brauche ich nicht jeden Tag und das ist dann auch immer sehr anstrengend. Und deshalb sind wir auch sehr, sehr abgeschottet insgesamt in China, wenn ich dort in den Vereinen gespielt habe. Also oft sind wir dann in irgendwelchen ja, Sportzentren, wo man gar nicht reinkommt normalerweise, nur die Sportler und man ist eigentlich wirklich sehr, sehr abgeschottet.
Ist schon sehr, sehr interessant quasi diese Gegensätze zwischen dem fast bürgerlichen Leben hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, und dem Star-Sein in China. Trotzdem, wenn man jetzt bei Instagram zum Beispiel schaut, da sind knapp 70.000 Follower, dann in China, du hast es angesprochen, eine riesen Fanbase. Und trotzdem hast du dir dieses Bodenständige ja sehr behalten, trotz der ganzen Erfolge, trotz der langen, langen Karriere und der vielen, die auch sagen, Timo Boll ist mein Vorbild und der Autogrammjäger. Da gibt's eine schöne Geschichte, die auch in der Dokumentation über dich, The Spin of Life, zu sehen ist. Der Horst Bitsch, der Bürgermeister deiner Heimatstadt, Höchst im Odenwald, und einer deiner ganz frühen Förderer, der hat von dir ein Buch bekommen, Mein China, mit persönlicher Widmung und allem drum und dran. Ist das für dich so selbstverständlich und warum ist dir das so wichtig, diese alten Förderer immer und immer wieder irgendwie nicht zu vergessen und mit so Kleinigkeiten zu bedenken und damit auch irgendwie zu zeigen, ey, vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt?
Ich will gar nicht sagen vergessen, aber ich will mich einfach normal, wie ein normaler Mensch gegenüber den Personen verhalten, egal ob das jetzt ein Förderer von mir war. Klar, den habe ich natürlich noch mehr zu verdanken, aber auch genauso jeder andere. Ich meine, klar kann ich vielleicht ganz gut Tischtennis spielen, aber ein anderer kann gut Haare schneiden oder hat andere Qualitäten und hat sich dann auch nicht irgendwie anders zu verhalten. Und ja, von daher sehe ich das einfach, ja, ich behandle die Leute so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und das wurde mir so beigebracht von klein auf und das hat jetzt nichts irgendwie mit dem sportlichen Erfolg zu tun, dass man da irgendein Recht hätte, sich arroganter zu verhalten oder sich irgendwie besser zu fühlen, ne?
Ich merke gerade, ehrlich gesagt, erstaunliche Parallelitäten. Du hast einen Pulli, das darf ich, glaube ich, sagen, an von den Dallas Mavericks. Dirk Nowitzki hat auch mal einen ähnlichen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich kann halt gut Bälle in den Korb werfen, vielleicht besser als andere, aber deswegen bin ich jetzt auch nicht irgendwie King of Kotelett. Ihr habt beide die Fahne getragen bei Olympia, so, da gibt's schon einige Parallelitäten. Seid ihr irgendwie Brüder im Geiste, oder?
Ja, Dirk und ich, wir haben uns ja in Peking auch kennengelernt bei Olympia. Da haben wir direkt fast nebeneinander gewohnt und auch Kontakt gehalten, treffen uns immer mal wieder. Ich habe ihn mal in Dallas besucht, er mich hier in Höchst im Odenwald, und pflegen ja immer mal wieder Kontakt und ja, haben da schon eine Wellenlinie, glaube ich, und ticken da schon irgendwie so ein bisschen ähnlich, und von daher, ja, passt das schon ganz gut. Und Dirk ist auf jeden Fall ein großes Vorbild auch, ja, so wie er sich verhält. Das ist schon toll, ja.
Die Betonung liegt ja auch auf groß bei seiner Körpergröße, definitiv. Hast du dir auch Tipps geholt damals? Er war ja 2008 Fahnenträger in Peking, du 2016 in Rio de Janeiro. Hast du dir Tipps geholt?
Ja, hat mir auf jeden Fall gesagt, ich soll den Moment unbedingt genießen. Der geht sauschnell vorbei und ich soll den Moment auf jeden Fall aufsaugen, und ja, habe ich mir zu Herzen genommen. Ich meine, es war auf jeden Fall einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Schon sehr emotional auch, wenn man da vorne wegläuft ins Maracanã-Stadion. Ja, da hat man schon fast Tränchen in den Augen gehabt vor Glücksgefühlen. Und ja, also wenn ich diese Bilder auch sehe, auf jeden Fall ein sehr toller Moment in meiner Karriere.
Dirk Nowitzki, der, wie gesagt, der 2008 der Fahnenträger war, hat auch gesagt, er war unglaublich nervös davor und hatte fast Angst, irgendwie was falsch zu machen, eine Etikette zu verletzen. War das bei dir auch so oder warst du da ein bisschen positiver gestimmt?
Ja, ich hatte eher Bedenken, dass das Ding irgendwie sauschwer ist und dass ich mir irgendwie eine Schulterreizung noch hole. Aber
das wäre schlecht.
Es hielt sich dann doch in Grenzen. Also selbst ein Tischtennisspieler hat die Fahne gepackt und locker reintragen können. Ja, nee, aber auf jeden Fall super Moment, und Dirk hat mir da auf jeden Fall gute Tipps gegeben.
So muss es sein. Moritz Fürste, unser letzter Gast hier im Podcast, der hat auch über die Magie Olympia und den Zusammenhang, im Zusammenhang damit auch über den Einlauf ins Stadion gesprochen. Das würde ich jetzt mit dir als Fahnenträger, wo es ja nochmal ein anderes Erlebnis ist, gerne so ein bisschen vertiefen. Was geht in dir vor in den Momenten, oder was passiert überhaupt, bevor dann die deutsche Mannschaft ins Stadion einlaufen darf? Was geht dann in einem vor, wenn man ins Stadion kommt, die Masse jubelt, man hat die komplette Olympiamannschaft hinter sich? Was denkt man da, oder denkt man gar nichts und man hat einfach ein Grinsen, was ein paar Jahre nicht mehr aus dem Gesicht zu wischen ist?
Ja, erstmal hat es mir auch super leid getan für Moritz. Der war nämlich damals auch ein Kandidat, die Fahne zu tragen, dass er das auch nicht machen durfte. Ich meine, der hätte es auf jeden Fall auch sehr, sehr verdient gehabt und war auch ein Sportler, den ich sehr bewundere, auch ein sehr, sehr guter Typ einfach. Und der auch, ja, immer gute Stimmung gemacht hat für das ganze Team. Und ich meine, wenn man kurz vorm Stadion irgendwie die gesamte Mannschaft singt dann oft nochmal die Hymne zusammen. Und ja, das ist irgendwie ein besonderer Moment, ja, wenn man als gesamtes Team dann da reinläuft und man weiß jetzt so, jetzt geht's bald los, und man ist völlig übermotiviert und ja, also man entwickelt einfach so eine Motivation in dem Moment für die Olympischen Spiele. Man generiert irgendwie solche Kräfte dann auch als gesamtes Team. Das ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach so. Es ist bei Olympia irgendwie so ein besonderes Gefühl in einem, was man bei, keine Ahnung, Weltmeisterschaften jetzt nicht so hat, ja, wo man in seinem eigenen Kreis ist, wo man sich selbst so ein bisschen pushen muss. Und da merkt man schon, so, man tritt irgendwie für sein ganzes Land ein, und das ist nochmal anders als bei der Weltmeisterschaft.
Ja, also das ist auch, wenn man jedes Mal, wenn man das hört, natürlich, ich sag mal so, die Erzählungen von Sportlern, die dabei sind, die gleichen sich natürlich, aber es ist jedes Mal wieder unheimlich beeindruckend und man hinterfragt seinen eigenen Berufslaufweg selber. Hätte ich vielleicht als Kind mehr in meine Sportlerkarriere investieren sollen, um das einmal miterlebt zu haben. Aber da fehlt dann manchmal auch so ein bisschen das Talent. Ich würde gerne auf die Dokumentation, die es ja von dir gibt, The Spin of Life, zu sprechen kommen, die ja auch bei Sport 1 gelaufen ist, dann im Abschlussfilm und auch auf YouTube zu sehen ist. Und da blickst du ja auch auf deine Karriere, auf bestimmte Knotenpunkte der Karriere, auf bestimmte Situationen zurück. Und man merkt in dieser Dokumentation wirklich, wenn du über Dinge erzählst, dass es dir sehr Spaß gemacht hat, nochmal zurückzuschauen auf bestimmte Momente und vielleicht auch du Momente schon verdrängt hattest und richtig froh warst, nochmal darüber nachdenken zu müssen, in Anführungsstrichen. Was war das für ein Gefühl, da nochmal in diesen Erinnerungen zu schwelgen? Und welche Erinnerung hat dir vielleicht auch am meisten Spaß gemacht, da nochmal drüber zu reden und drüber nachzudenken?
Ja, ich sag immer, ich kann immer nur nach vorne denken, aber manchmal wird man dann doch wieder zurückgeholt und es fallen einem wieder Dinge ein, ja, die man eigentlich schon total vergessen hatte oder ich will gar nicht sagen verdrängt hatte, sondern ja, man realisiert dann eigentlich erst ja, wie viel einem diese Zeit oder der Moment auch wert ist und wert war und ja, rückblickend sieht man dann doch alles irgendwie anders und ja, von daher bin ich sehr dankbar irgendwie auch für diese Doku. Ich war erst zögerlich und ich bin ja jemand, der sein Privatleben schon mal gar nicht groß öffentlich macht und eigentlich immer jemand ist, der ja möglichst einfach nur in Ruhe leben möchte und klar Tischtennis spielen will und mir fällt es auch super schwer, irgendwann mal aufzuhören, aber irgendwie ist mir dieses Normale so wichtig und aber auf der anderen Seite dann so zurückgeholt zu werden und auch gerade so diese besonderen Momente nochmal irgendwie zu spüren oder zurückzudenken und die dann nochmal zu spüren und nochmal in den Moment zu kommen, das war schon ja einfach schön und wäre von alleine nie passiert, glaube ich.
Dann bin ich sehr froh über zwei Dinge. Zum einen, dass Tobi Schimon, der die Dokumentation verantwortet hat, sehr überzeugend sein kann und dich dazu gebracht hat, diese Dokumentation zu machen. Und zum anderen, dass er heute Morgen schnell reagiert hat auf meine kurze Nachricht. Tobi, kannst du mir eine schnelle Sprachnachricht schicken und den Timo vielleicht aus der Reserve locken oder einfach was erzählen, was passiert ist während des Drehs? Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und da wollen wir mal kurz reinhören.
Oh Gott. Also insgesamt muss man ja sagen, wenn man mit Timo dreht, dann muss man sich auf einiges gefasst machen, aber im absolut positiven Sinne. Es gab sicher so zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, hui, was passiert jetzt? Und dann war es einfach richtig klasse. Der erste war natürlich, wie wir bei ihm in Höchst in der Trainingshalle trainiert haben und diese Halle einen Charme versprüht hat, wie... Ja, in der Zeit stehen geblieben, sag ich mal. Das ist eine richtig schön alte, abgewienerte Trainingshalle. Und da trainiert ein Weltstar. Aber das spiegelt einfach wieder, wie bodenständig Timo ist. Und das, glaube ich, kommt in der Doku auch schön rüber. Und das andere war, als wir in Düsseldorf gedreht haben, als er gemeint hat, hier gibt's die beste Peking-Ente Deutschlands. Und tatsächlich sind wir dann in einen Laden rein, wo er auch gemeint hat, lass dich mal nicht irritieren, wie es da aussieht. So sieht es in China überall aus. Und das war tatsächlich wie ja, eine andere Welt eintauchen. Aber eins muss man sagen, die Peking-Ente war der absolute Hammer. Und dementsprechend ja, hatten wir eine gute Zeit beim Drehen immer. Und ich sage nochmal danke auch an Timo. Das hat echt riesig Spaß gemacht.
die Peking-Ente hatte Tobi auch fast alleine gegessen.
Sehr gut.
Nee, ja, ich meine, meine alte Trainingshalle hier in Höchst, da habe ich auch mit 6 Jahren hier im Verein angefangen und da hat sich wirklich überhaupt nichts geändert in der Halle. Außer, dass der Boden mittlerweile richtig abgenutzt und abgewienert ist, wie er schon gesagt hat. Ja, ich meine, ich trainiere da immer noch unheimlich gern. So auch wieder so ein bisschen so ähnlich wie bei Dirk Nowitzki. Hab auch ein paar Mal bei ihm beim Training hier in Rattelsdorf oder in Würzburg zugeschaut. Und da hat er auch in so einer alten Halle trainiert und das hat ihn auch überhaupt nicht gejuckt, sondern Hauptsache irgendwie sein Programm abgespult und ja, einfach back to the roots. Ich meine, gerade so dieses Nostalgische, das hat auch irgendwie was. Und klar haben wir in Düsseldorf auch super moderne Hallen, die perfekt für Tischtennis ausgerichtet sind. Und aber in meiner alten Halle hier in Höchst, da trainiere ich immer noch am liebsten.
Großartig. Das spiegelt ja auch wieder diese Bodenständigkeit wieder, von der alle sprechen. Jetzt überlege ich gerade, wie ich da den Schwenk finde zu einer Geschichte mit Jörg Roßkopf. Wo du gesagt hast, als kleiner Junge, da wolltest du unbedingt ein Autogramm von ihm, das war dein großes Vorbild und das hat dann nicht so ganz funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. War das dann auch so ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, das soll mir mit meinen Fans nicht passieren und was auch zu dieser Bodenständigkeit beiträgt? Wohl wissend, dass Jörg Rosskopf ein Top-Typ ist, also das gar nicht in Abrede stellen wollend.
Nee, das war auch wirklich damals mein eigener Fehler. Konnte ich als kleiner Junge auch nicht wissen. Ich meine, ich bin da mitten im Spiel zu ihm gerast. Er hatte da eine kurze Verschnaufpause auch nur. Wollte sich da auf sein Spiel dann vorbereiten. Und bei uns ist das heutzutage auch so. Wir geben zwar nach dem Spiel wirklich möglichst jedem immer ein Autogramm, der eins möchte, aber während des Spiels müssen wir uns einfach auf den Sport auch konzentrieren. Und das war damals genauso bei ihm und war auch absolut in Ordnung. Aber klar, sowas erinnert einen auch wieder, ja, dass man selbst auch mal Fan war und wie sich das anfühlt dann in dem Moment. Klar war es damals so eine kleine Enttäuschung und von daher, ja, gebe ich umso lieber Autogramme, einfach um die kleinen Fans auch nicht irgendwie zu enttäuschen.
Dann wollen wir jetzt zu einem Thema kommen, was sehr, sehr wichtig ist und was dann auch hier eine eigene Kategorie bekommen soll. Die Kategorie Mein Thema.
Mein Thema.
So, Timo, dein Thema, bitte sehr.
Ja. Also mein Thema muss eigentlich Fair Play sein. Ich meine, ich war nicht immer ein fairer Spieler. Ich glaube, dass das auch in einem drin ist, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat, dass die Lust nach dem Gewinnen ja oft oder zumindest größer ist als das Fair Play oder der Fair Play-Gedanke. Und ja, man muss sich das auch irgendwie ja, aneignen, erzwingen, so ein bisschen auch fair zu sein. Und ja, das war bei mir auch ein Prozess. Ich meine, klar bin ich auch oft genug beschissen worden und es fühlt sich einfach schlecht an und ärgerlich. Und ja, genauso wie man einfach im privaten Menschen anständig behandelt, so ist das, finde ich, im Sport genauso, ja. Und die Bescheißerei hat sich einfach auch schlecht angefühlt im Nachhinein, auch wenn man gewonnen hat. Es hat sich einfach irgendwie nicht richtig angefühlt und das hat mir schon zu schaffen gemacht irgendwie. Und einfach, ja, wirklich fair zu gewinnen oder dann auch mal fair zu verlieren, fühlt sich dann immer noch besser an, als unfair zu gewinnen. Und so habe ich mir das wirklich angeeignet, auch wirklich jede strittige Situation auch gegen mich zu werten. Und ja, so bin ich eigentlich gut gefahren. Also habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt, habe versucht dann auch für meine Kontrahenten oder Mitspieler ein gutes Vorbild zu sein. Und mittlerweile ist es ja fast verpönt, ja, im Tischtennis ja unfair zu sein. Und von daher bin ich froh, da mit gutem Beispiel auch vorangegangen zu sein.
Das Schlüsselerlebnis da, kann man glaube ich schon sagen, ist sicherlich das WM-Achtelfinale 2005. Und kannst du die Situation kurz skizzieren für alle diejenigen, die es nicht vor Augen haben?
Ja, war eigentlich die WM schlechthin gewesen in Shanghai, in einem riesigen Kolosseum, ich glaube 15.000 Zuschauer. Und ich habe das letzte Achtelfinale gespielt gegen Liu Guozheng, auch ein Top-Chinese damals gewesen, und hatte Matchball gehabt im siebten Satz, glaube ich. Und ja, er spielt den Ball hinten auf die Kante, der Schiedsrichter hat es aber nicht gesehen. Und es war eigentlich für mich normal, ja, dass ich sofort halt auf die Kante gezeigt habe, dass der Ball drauf war. Und für mich war das jetzt auch gar kein großer Akt in dem Moment. Ich habe einfach versucht, mich sofort wieder aufs Spiel zu konzentrieren, habe aber das Spiel verloren am Ende und ja, hat natürlich für Aufsehen gesorgt, ja, gerade bei so einem wichtigen Ball, bei so einem wichtigen Spiel, in der Hektik, bei der Stimmung. Hat mir ein paar Preise eingeheimst, ein paar Fairplay-Preise, aber ich meine, am Ende war es mir wichtig, dass ich mir da immer treu geblieben bin und ja, habe auch nie der Chance irgendwie nachgetrauert.
Haben diese Fairplay-Preise dann auch für dich einen Wert? Also schaust du die häufiger mal an und klopfst dir selber auf die Schulter oder ist das dann eine Anerkennung, die du in dem Moment gerne mitgenommen hast, aber das ist einfach nur was, was eine Selbstverständlichkeit ist und was dann gar nicht diesen hohen Stellenwert, was die Anerkennung angeht, für dich hat?
Also dafür war ich mit Sicherheit nicht fair. Ich meine, das ist wirklich für mich selbst, ja, dass ich irgendwie mit einem guten Gewissen leben kann und so muss das jeder mit sich selbst ausmachen. Ich meine, man kann nicht jeden dazu zwingen und ich kann es auch verstehen, ja, wenn das Verlangen so groß ist oder der Ehrgeiz so groß ist, oder auch in anderen Sportarten ist natürlich auch der Druck des Teams oder der Fanbasis so groß, aber für mich war immer am wichtigsten, dass ich damit klarkomme und deshalb war für mich ja auch fair zu sein wichtig, ja, um dieses reine Gewissen zu haben.
Ja, Großkopf hat dann gesagt, für dich war das selbstverständlich und du warst überrascht von dem Medienecho auch nach dieser Situation im WM-Achtelfinale 2005. Mal Hand aufs Herz, warst du wirklich davon überrascht, in dem Wissen, dass es dir selber ja auch lange schwer gefallen ist, solche Bälle zuzugeben?
Och, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie solche Fairplay-Preise gibt. Von daher war ich da schon überrascht. War auch in dem Moment natürlich ein schwacher Trost, weil ich war natürlich auch enttäuscht, dass ich das Spiel am Ende nicht gewonnen hatte. Und ich war natürlich in der Phase auch wirklich sehr, sehr nah dran an den Chinesen und hatte mir schon irgendwie auch Ziele gesteckt und hatte gehofft, noch weiter zu gehen, gerade bei so einer tollen WM in Shanghai. Und deshalb war die Enttäuschung in dem Moment einfach größer als die Freude über irgendeinen Fairplay-Award. Das hat mich in dem Moment ja relativ wenig getröstet, aber im Grunde jetzt im Nachhinein bin ich einfach froh, so entschieden zu haben, weil alles andere wäre nicht ich am Ende gewesen.
Ja, und bei sich bleiben ist dann schon das Wichtigste, genauso wie man ja auch bei sich bleiben muss in Krisen wie jetzt der Corona-Krise, um da zumindest zu versuchen, eine elegante Überleitung zu machen zu dem Thema. Das hat uns, glaube ich, alle oder alle Sportfans und alle, die irgendwie mit dem Sport auch in Verbindung stehen, sei es als Fan, sei es beruflich, als Journalisten oder Sportler, wirklich umgehauen, dass eine solche Pandemie möglich ist und sich so entwickeln kann. Ab wann hast du gewusst, das wird jetzt eine richtig fiese Nummer für meine Sportlerkarriere zum einen, aber auch für das Ziel Tokio 2020, was ja nur noch wenige Monate entfernt war?
Ja, also die Entscheidung war ja damals noch nicht definitiv, aber ich habe dann schon gedacht, boah, kann mir nicht vorstellen, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden, zumindest 2020. Und deshalb, ich will gar nicht sagen, dass ich dann schnell umgeschaltet habe in diesen Standby-Modus, sondern ja klar, ich hatte damals auch so ein bisschen körperliche Probleme und habe da mir auch ein paar Gedanken gemacht, ja, wie ich das erstmal in den Griff bekomme und war sogar in dem Sinne gar nicht unglücklich, dass ich mir dadurch ein bisschen mehr Zeit verschaffen konnte. Aber insgesamt war es natürlich bitter für alle Sportler. Ich meine, das ist jetzt nur ein persönliches Schicksal. Aber die meisten hat es natürlich schon super hart getroffen. Und ich bin zumindest mal froh, dass wir weiterspielen durften, zumindest vereinsmäßig. Wir haben jetzt unsere Champions League fertig gespielt. Wir haben unsere Bundesliga spielen wir weiter. Ich meine, andere Branchen hat es wesentlich härter noch getroffen. Deshalb sollten wir uns jetzt gar nicht groß beschweren, wir Sportler. Aber wie gesagt, das sind auch alles unterschiedliche Schicksale. Den einen trifft es wesentlich härter als den anderen. Und deshalb insgesamt ist es natürlich schon Wahnsinn. Aber ja, man muss es jetzt einfach so akzeptieren und ja, das Beste draus machen, positiv bleiben. Irgendwann wird es auch wieder aufwärts gehen. Ich hoffe schon, dass ich meine Karriere irgendwann noch vor Zuschauern beenden kann.
Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen und hoffe das natürlich auch, dass hätte diese Karriere verdient. Die Champions League zu Ende zu spielen, ist übrigens eine maßlose Untertreibung. Also ihr habt das Ding auch gewonnen, das kann man glaube ich auch sagen hier im Podcast. Zum 7. Mal, wenn ich das richtig recherchiert habe für dich, ne?
Ja, war gleich mein 7. Champions League-Titel. Ja. War nochmal trotzdem richtig schöner. Ich meine, wir hatten jetzt 2-3 Jahre bei Borussia Düsseldorf eine Durststrecke gehabt und Borussia Düsseldorf ist auch so ein bisschen das Bayern München des Fußballs und das Bayern München des Tischtennissports. Und ja, da war der Druck natürlich schon enorm groß mittlerweile und von daher war die Erleichterung schon sehr groß, da endlich mal wieder was gewonnen zu haben.
Es wäre auch schön zu sagen, Bayern München ist das Düsseldorf des Fußballs. Das ist auch schön. Das merke ich mir. Im März hast du gesagt, dass eine Verschiebung der Olympischen Spiele, um darauf wieder zurückzukommen, um 2 Jahre, dass du das sogar besser gefunden hättest, wenn man direkt gesagt hätte, wir machen Tokio 2022. Warum? Und siehst du das jetzt immer noch so?
Ja, zumindest hätte man da einen Tick sicherer sein können, auch hinsichtlich Sportlervorbereitung. Aber ja, 2021 wird auf jeden Fall ein enges Ding. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich meine, wir Sportler gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es stattfindet und so bereiten wir uns einfach auch vor. Aber klar, man weiß es aktuell nicht so genau und man kann nur hoffen.
Du hast ja auch außergewöhnliche Olympische Spiele schon einfach mitgemacht, angefangen mit Sydney 2000, Athen 2004 auch unfassbar, dann da wieder zurückzukehren zu den Wurzeln, bis hin dann China, wir haben drüber gesprochen, London, was außergewöhnlich war, Rio de Janeiro als Fahnenträger. Und es ist sowieso schon schwer, dem Ganzen noch irgendwie was obendrauf zu setzen. Und dann werden es vielleicht Olympische Spiele ohne oder zumindest mit reduzierten Anzahl an Fans. Glaubst du, dass ohne diese Fans trotzdem diese olympische Stimmung und dieses olympische Feeling aufkommen kann bei dir?
Oh, es wird schon auf jeden Fall anders. Ich meine, ich habe schon in der Halle gespielt vor 10.000 Zuschauern, in der wir auch Olympia spielen werden. Und das wäre natürlich schon bitter, in dieser Arena dann ohne Zuschauern aufzulaufen. Das wird sich schon, ja, da wären wir fast einsam da unten. Und das wäre natürlich super bitter. Aber muss ich vom Kopf her auch drauf einstellen. Ich meine, es wird trotzdem der sportliche Höhepunkt dann sein und wir sind es zum Glück jetzt mittlerweile gewohnt, auch ohne Zuschauer zu spielen und trotzdem sich voll zu motivieren, aber es wird mit Sicherheit nicht das Gleiche sein, da brauchen wir uns nichts vormachen.
Wie groß ist dann die Motivation, nochmal einen Zyklus weiterzumachen bis Olympia 2024? Es gibt ja die schöne Geschichte von Jörg Persson, der 2012 mit 42 Jahren auch bei Olympia das Halbfinale erreicht hat. Also es ist nicht ausgeschlossen, mit 40 plus bei Olympia noch erfolgreich zu sein. Oder ist dann auch nach den 6. Olympischen Spielen an Timo Boll soweit zu sagen, so Freunde, wisst ihr was, nochmal tue ich mir das nicht an.
Also wer mich kennt, ich bin ja eher pessimistisch und wird jetzt sicher sagen, ah, ist unmöglich. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwie mit 37 nochmal in der Weltrangliste ganz oben stehen könnte oder von daher soll man auch nie sagen, aber eigentlich hatte ich schon geplant, dass es eher meine letzten Spiele werden und bin eh überhaupt froh, ja, mich nochmal qualifizieren zu können und wirklich nochmal, ja, auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Ich meine, das macht mir immer noch am meisten Spaß und mich wird man schon fast von der Platte wegziehen müssen, um aufzuhören. Aber ist noch lange hin und ich weiß, wie sensibel mittlerweile auch der Körper ist und das wären nochmal verdammt harte 3 Jahre.
Dann hoffen wir, dass der Rücken hält und es wäre wirklich großartig, wenn dann wieder in einem Rahmen mit voll ausgelasteten Stadien dann die 7. Olympischen Spiele, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, das hätte ich vielleicht nochmal recherchieren sollen, ob es überhaupt jemals einen Athleten gab, der 7 Olympische Spiele mitgemacht hat. Das wäre ja auch nochmal ein Ziel, was man potenziell erreichen könnte.
Ich glaube, das gab es schon, aber ich bin jetzt auch nicht so der Statistik-Hunter, der jetzt überall irgendwie einen Rekord brechen muss, sondern ja, es muss einfach passen, ja. Der Körper muss mitspielen. Die Lust werde ich nie verlieren, die Liebe zum Spiel. Aber ja, ich glaube, wenn irgendwann der Körper so stark rebelliert, dass man wirklich nur noch mit Schmerzen am Tisch steht, dann wird auch ja mein Herz blutend und mein Kopf vor allem auch sagen, so, das muss es jetzt gewesen sein. Aber nach wie vor, es macht mir immer noch verdammt viel Spaß und es geht noch ganz gut und so lange werde ich auch weiter dabei sein.
Also ich hoffe und drücke natürlich die Daumen sowohl für den Sportler als auch für den Menschen, dass da wenig mit körperlichen Schmerzen in naher und ferner Zukunft irgendwie auf dich zukommen. Eine letzte Frage habe ich noch und dann haben wir es geschafft. wie oft stehst du noch privat an der Platte gegen alte Wegbegleiter, gegen Freunde, wen auch immer und spielst aus Spaß so ein kleines Matchup?
Also mein bester Kumpel, der ist auch, der war mal Nationalspieler, hat aber aufgehört, ist jetzt Lehrer und spielt noch so ein bisschen ja, Oberliga, Regionalliga. Aber mit dem trainiere ich immer mal noch ganz gerne und da machen wir natürlich auch immer noch ein Match hinterher. Und es geht eigentlich genauso wie früher, trotzdem noch hier die Faust und noch ein paar Sprüche natürlich. Und das macht immer noch eine Menge Spaß. Ja, manchmal nehme ich auch meine Tochter mit. Ich trainiere öfters mal auch mit meinem Roboter hier in der höchsten Halle. Und wenn ich dann eine Verschnaufpause brauche, dann lasse ich immer meine Tochter spielen. Die ist 7, aber ist jetzt nicht so ehrgeizig mit dem Sport. Und ich möchte sie auch nicht zwingen, aber ab und zu hat sie auch Spaß, mal gegen Ball zu hauen.
Sehr schön. Und dieser Spaß ist ja dann auch das Wichtigste. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und wer Timo jetzt noch weiter kennenlernen möchte, dem sei wirklich wärmstens The Spin-Off Live ans Herz gelegt. Da gibt's alle Episoden auf YouTube oder auf Kuka/Timo. Jetzt muss ich nochmal die genaue Webadresse raussuchen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist hier schlechte Vorbereitung. Da muss ich mich selber auch mal ein bisschen kritisieren. Kuka.com, Kuka.com/Timo, da gibt's das alles nochmal. Lohnt sich wirklich da reinzuschauen und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, nochmal hier über die Karriere zu sprechen und vielen Dank in meine alte hessische Heimat, das kann ich ja auch mal sagen. Nicht höchst, aber Hessen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube sogar, das Pokalfinale wird bei euch auch gezeigt.
Genau, oh ja, stimmt. Oh, das Wichtigste habe ich vergessen. Gut, dass du es sagst. Das Pokalfinale wird gezeigt. Am 9. Januar um 16 Uhr wird dann das Finale gespielt, hoffentlich auch unter deinem Beisein. Also die Halbfinals, das Halbfinale müsst ihr dafür noch gewinnen. Im Liebherr-Pokal, das Final Four, das findet ja auch in Ulm in einer Riesenhalle statt. Wie wird das sein, so ein Pokal-Final Four ohne Fans zu spielen dort?
Ich sag mal, im Vereinssport hat man zumindest immer noch sein Team hinten an der Box sitzen und da gibt's dann doch irgendwie so ein bisschen Stimmung. Aber bei einem Einzelturnier stelle ich mir das dann schon richtig fies vor, wenn man irgendwie in einer 15.000 menschenfüllenden Halle eigentlich alleine spielt und ist irgendwie Totengräberstimmung. Das ist bestimmt viel schwieriger als bei einem Bundesligaspiel oder beim Pokalspiel, wo zumindest das Team hinten ein bisschen anfeuert.
Jetzt kann man sagen, Saarbrücken, der amtierende deutsche Meister, ist nicht dabei. Ihr seid amtierender Champions-League-Sieger. Als Laie würde ich jetzt sagen, ist doch ein Selbstläufer, aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist sehr offen. Auch das Halbfinale gegen Grünwettersbach wird schon ja wirklich ein schweres Spiel. Favorit für mich ist so ein bisschen ja eigentlich Ochsenhausen. Hugo Calderano, Brasilianer, Nummer 6 der Welt, ist natürlich schon eine Granate, der immer für 2 Punkte gut ist. Auch Simon Gauzin, Franzose, Top-20-Spieler, auch ein sehr, sehr starker Mann. Die schätze ich eigentlich ja als Hauptfavoriten ein.
Dann schauen wir mal, was du und deine Düsseldorfer dem entgegenzusetzen haben. Wie gesagt, das Finale gibt es dann am 9. Januar um 16 Uhr bei Sport 1, die Halbfinals bei Sport Deutschland TV. Also da unbedingt reinklicken, denn auch da könnt ihr Timo Boll, um die Brücke wieder zu schlagen, nochmal besser als Sportler kennenlernen und ihn vor allen Dingen sehen, was hier im Podcast nicht möglich ist. Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt wirklich liebe Grüße nach Höchst und Dankeschön.
Alles klar, vielen Dank.